wir können diese Materie vor allen Dingen sehen. Also wir können die irgendwie sichtbar machen. Also nicht unbedingt mit unseren Augen, aber vielleicht mit anderem Licht, mit Infrarotlicht und mit anderer Strahlung, die diese Materie absorbiert. Also wir können die irgendwie sehen. Mhm. Und dann kann man sich jetzt schon denken, okay, was dunkle Materie ist dann das, was wir eben nicht sehen können. Also Materie, die nicht mit Licht interagiert und die wir nicht wirklich wahrnehmen können auf Arten, die uns bekannt sind sozusagen.
Das finde ich total plausibel.
Also keine Ahnung. Jan joint jetzt so eine Chatgruppe für so Leute, die nicht an dunkle Materie glauben. Was los Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff.
Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was los Wissenschaft. Ich bin Jan, bei mir ist Lisa. Hallo Lisa.
Hallo Jan.
Lisa ist Physikerin, ich bin Psychologe und wir sprechen hier mit Leuten aus der Wissenschaft über ihr Leben und auch über ihre Themen. Und das machen wir immer abwechselnd mit und ohne Gäste und heute sind wir wieder nur zu zweit.
Tja, nur zu zweit, aber ich freue mich trotzdem umso mehr.
Ich freue mich auch.
Weil es geht um cooles Thema heute.
Ja, voll.
Ja, alles gut bei mir soweit. Irgendwie das Wetter kann sich nicht richtig entscheiden, ob es jetzt Sommer ist oder irgendwie Regen die ganze Zeit.
Das stimmt.
Und vor zwei Tagen war ich noch in der Heimat, also in Ostfriesland, und habe den sogenannten Matjeslauf gemacht.
Geil. Wie lange ist der?
10 Kilometer.
Sehr gut. Ja. Und man bekommt an jedem, man bekommt statt so Bananen und irgendwie so Gel, so Zuckergel, bekommt man Matjesbrötchen.
Ich hab's mir eigentlich so gewünscht und so vorgestellt, aber dem war leider nicht so. Es gab dann trotzdem einfach nur Bananen in der Ziellinie. Oh. Aber den Matjes musste man sich dann nachher kaufen, weil das im Rahmen des Matjesfestes stattfindet.
Okay.
Also es gibt jedes Jahr in Emden das Matjesfest.
Okay. Wie klischeehaft kann man sein? Ja.
Und bei dir so, Jan? Was geht?
Mir geht's nicht, es ist okay. Ich richte mich so langsam ein auf eine neue Situation ohne Smartphone. Mir ist nämlich, also ich habe nur ein altes gerade, weil mir einfach am Wochenende, am Samstag, auf dem Weg zum Bahnhof, ich wollte eigentlich nach Frankfurt fahren, mit meiner Mutter auf ein Filmfestival gehen. Und auf dem Weg zum Bahnhof ist mir einfach in der Straßenbahn in Köln mein Handy aus der Hose, aus der Hosentasche,
nein,
rausgefallen in einen Schlitz neben meinem Sitz. Und
also du saßt schon, du saßt in der Straßenbahn.
Genau, ich saß, dann habe ich habe so eine Stoffhose angehabt, deswegen die war irgendwie so ein bisschen
zu freizügig,
zu locker irgendwie fürs Smartphone, hat es nicht drin gehalten, es ist rausgerutscht, aber nicht einfach auf den Boden, sondern durch so einen Schlitz an der Seite vom Sitz in einen Hohlraum unterm Sitz.
Nein.
Und in diesen Hohlraum unterm Sitz kommt man nicht dran.
Nein.
Dann saß ich über meinem Handy und habe wirklich verzweifelt versucht, noch mit einem anderen Dude, der hinter mir saß, mit so einer zusammengefalteten Klarsichtfolie so das irgendwie rauszuangeln, aber es ging einfach nicht. Und dann bin ich panisch bei der nächsten Haltestelle nach vorne gerannt und habe gesagt, mein Handy ist unterm Sitz, ich komme nicht mehr dran. Dann hat mich zum Glück jemand da zum Service von der Straßenbahn gebracht und dann habe ich das da gemeldet. Dann bin ich noch, ich bin dann noch bis zur Endstation mitgefahren, weil mir gesagt wurde, da kann vielleicht ein Techniker das dann rausholen. Da war ich irgendwie 40 Minuten oder so unterwegs, war dann irgendwann in Bonn oder fast in Bonn. Und dann wurde mir so gesagt, ja, oder auf dem Weg dahin eigentlich schon so, ja, also wir können das jetzt nicht so schnell rausholen. Das muss bei der nächsten Wartung passieren und dann geht's ans Fundbüro. Und jetzt habe ich einfach seit Samstag kein Handy und ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, weil die werden wohl nur alle 4 Tage oder so gewartet. Das heißt,
immerhin, ich dachte, du sagst jetzt alle 4 Monate.
Nee, das wäre ja auch krass, wenn du so selten die Straßenbahn so selten gewartet.
Ja, ich weiß ja nicht, wie oft man da die Sitze anheben muss. Die Sitze müssen ja jetzt nicht.
Nee, die werden dann echt aufgeschraubt, da wird ja so hochgeklappt und dann kann man erst ran. Ja, und ich warte jetzt halt, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass in dieser ganzen Kommunikationskette nichts schief läuft, weil es sind echt viele Leute jetzt involviert in diese Kommunikation und ich hoffe, dass sie gut absprechen, wo das ist und dass das dann über viele Umwege endlich im Fundbüro landet. Aber ich denke, dass ich noch eine Woche oder so ohne mein Handy klarkommen muss, was
Horror.
Echt krass ist. Es ist richtig krass. Ich habe alles mit so einer Authentifizierungs-App abgesichert. Das heißt, ich komme in fast nichts rein. weil ich nicht schlau genug war, dass ich das irgendwie synchronisiere mit meinem Laptop oder so, dass ich komme jetzt einfach in mein Banking nicht rein, ich kann WhatsApp nicht, kann nicht in WhatsApp rein, ich kann nicht Instagram öffnen.
Das ist ja die Horrorvorstellung von jedem Menschen im 21. Jahrhundert mit Smartphone, oder?
Ja, total. Naja, wie dem auch sei, ich habe eine tolle Überleitung zu unserem heutigen Thema.
Schieß los.
Pass auf, als mir das Handy runtergefallen ist, habe ich nur gehört, dass es auf den Boden gefallen ist.
Ja.
Dann habe ich überall geguckt. Es gab aber keine Erklärung dafür, wo es ist. Ich habe es nirgendwo gefunden.
Ja.
Ich habe eindeutig gehört, es ist auf den Boden gefallen, aber es war nirgendwo zu sehen.
Wow.
Und die einzige Erklärung dafür konnte sein, dass es in diesen Hohlraum reingefallen sein muss. Dass es also einen Hohlraum unter dem Sitz geben muss.
Ja? Das ist ja schon philosophisch.
Also indirekt darauf geschlossen, wo es sein muss. Dadurch, dass ich wusste, wo es überall nicht sein muss, sein kann.
Ja.
Und so ein bisschen ist es so, verhält sich das mit unserem heutigen Thema auch. Da gibt es nämlich vielleicht Kräfte in unserer Welt, die wir nur indirekt erkennen können, weil alles andere sonst irgendwie nicht so richtig viel Sinn macht. Naja, die war ein bisschen konstruiert.
Wow, krass.
Ja.
Ich leg einfach los. Also, ihr wisst ja jetzt alle, worum es geht nach dieser tollen Überleitung. Es geht nämlich um dunkle Materie oder um Dark Matter.
Bevor wir jetzt so richtig einsteigen und über dunkle Materie sprechen, müssen wir eigentlich vorher vielleicht kurz klären, was Materie überhaupt ist.
Das ist ein sehr guter Punkt. Materie ist das, was wir um uns herum wahrnehmen, also die Stoffe, die wir berühren können, die wir sehen können, aber auch Sachen, die wir nicht sehen können, wie die Luft, unsere Atmosphäre und so weiter und so fort. Und Materie sind eben die Bausteine, aus denen alles, was wir sehen, aufgebaut sind. Und Materie verstehen wir inzwischen sehr gut. Die besteht aus Atomen. Und Atome bestehen aus Elektronen, Neutronen und Protonen. Und Neutronen und Protonen bestehen aus Quarks. Jetzt kommt es wieder zu deinem Job.
Ja. Genau. Ich schreibe für Quarks, nur für die, die das nicht wissen.
Und Quarks und Elektronen und auch andere Teilchen, das nennen wir Elementarteilchen. Und aus diesen Teilchen ist eben alles aufgebaut, was wir als Materie verstehen. Und Elementarteilchen, die verstehen wir inzwischen eigentlich ganz gut. Also wir können Atome bis aufs Kleinste untersuchen. Wir können Quarks detektieren in den großen Kollisionsringen, wie zum Beispiel am CERN in Genf. Und wir können diese Materie vor allen Dingen sehen. Also wir können die irgendwie sichtbar machen. Also nicht unbedingt mit unseren Augen, aber vielleicht mit anderem Licht, mit Infrarotlicht und mit anderer Strahlung, die diese Materie absorbiert. Also wir können die irgendwie sehen.
Mhm.
Und dann kann man sich jetzt schon denken, okay, was dunkle Materie ist dann das, was wir eben nicht sehen können. Also Materie, die nicht mit Licht interagiert und die wir nicht wirklich wahrnehmen können auf Arten, die uns bekannt sind sozusagen. Und ich bin jetzt schon sehr geflasht gewesen, dass du so einen coolen Einstieg für die dunkle Materie gemacht hast.
Ich habe das Gefühl, du schmeichelst mir mehr als sonst, weil du vielleicht ein bisschen Mitleid mit mir hast.
Ich habe so Mitleid mit dir. Ich hoffe, dass das Karma dafür sorgt, dass mir das nie passiert.
Ich dürfte eigentlich eine ganz gute Karma-Rechnung haben. Aber ja,
du, auf jeden Fall. Also jetzt erst recht. Also jetzt danach würde ich Lotto-Tickets kaufen, ehrlich gesagt. Was hast du dir denn gedacht, was dunkle Materie ist? Also hattest du eine Vorstellung davon?
Es ist sowas, was man mal so hört. Aber nee, also beim irgendwie, was man mal so aufschnappt, das kommt manchmal auch, glaube ich, ist manchmal so Popkultur-Ding. Das ist irgendwie manchmal so, ich habe das Gefühl, das kommt auch in so Superheldenfilmen. Es könnte auch ein Superheldenname sein.
So Dark Matter. Ja, vielleicht ist der Begriff auch einer der Gründe, warum es so ein beliebtes Thema ist oder ein faszinationanregendes Thema.
Ein Faszinosum.
Ja, genau. Also wie gesagt, dunkle Materie ist Materie, die wir eben nicht sehen können, aber wir sehen, was sie macht sozusagen im Universum. Und da werden wir jetzt ein bisschen drüber sprechen in der Geschichte der dunklen Materie. Also wie kam es überhaupt dazu, dass dieser Begriff der dunklen Materie entstanden ist? Und das
wenn
ist schon,
es jetzt, sorry, jetzt habe ich noch reingerätscht für den schlechten Witz.
Grätsch
rein. Wenn es jetzt so ein Superhelden-Film wäre, dann wird das jetzt irgendwie so Dark Matter. die Origin oder so.
Origin Story,
wie alles,
ja,
begann.
Wie alles begann. Und danach ist dann Dark Matter 2, jetzt wird geheiratet.
Ja, genau. Okay.
Ja, also tatsächlich fängt die Geschichte schon vor fast 100 Jahren an, und zwar im Jahre 1933. Da hat nämlich der Astronom Fritz Zwicky Galaxienhaufen beobachtet und hat, also Galaxienhaufen, also eine Galaxie, das kennt man, das ist so eine Ansammlung von Sternen und Planeten. Wir zum Beispiel leben in einer Galaxie. Wie heißt unsere Galaxie, Jan? Quizfrage?
Milchstraße.
Genau, also wir leben in der Milchstraße. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Galaxien und es gibt auch Galaxienhaufen. Das sind dann so Ansammlungen von vielen Galaxien. Also in seinem Fall war das der Koma-Haufen.
Klingt eher so wie, weiß ich nicht, in Köln nach Karneval oder so.
Ja, der Koma-Haufen, ja. Reimt sich auch schön auf Koma-Saufen.
Stimmt.
Und auf Cola-Saufen auch. Naja, egal. Also im Koma-Haufen gibt es viele tausende Galaxien. Der ist ungefähr 3 Millionen Lichtjahre entfernt. Und was Fritz Zwicky machen wollte, der wollte eigentlich die Geschwindigkeiten der Galaxien untersuchen. Hat er auch gemacht und hat festgestellt, dass sich die Galaxien sehr viel schneller bewegen, als er es eigentlich erwartet hat. Mhm. Und man kennt das vielleicht so ein bisschen, wenn man in einem Karussell sitzt und man dreht sich so, also die drehen sich so umeinander, diese Galaxien, ja.
Mhm.
Ja, wenn man jetzt im Karussell sitzt, so zum Beispiel diese Teetassen, ja, wo man so selber drehen kann, wenn man zu doll dreht, was passiert dann?
Reden wir jetzt von so einem festen Karussell oder so einem, nee, wir reden jetzt nicht von einem Kettenkarussell.
Also bei einem Kettenkarussell wird man ja per Design rausgeschleudert, bei einer Teetassenkarussell, da muss man schon ordentlich drehen, dass man dann hinten über rausfällt. Ich glaube, das schafft man wahrscheinlich gar nicht. Aber es gibt ja auch diese Karussells auf dem Spielplatz, wo nur so eine Stange ist, die das so hält. Und da ist man bestimmt schon mal rausgeflogen, also ich zumindest. Genau das Gleiche sollte eigentlich mit den Galaxien passieren in diesem Koma-Haufen, weil die Geschwindigkeit so schnell war, dieser Galaxien, dass eigentlich dieser Haufen auseinandergerissen werden sollte. Also eigentlich sollte gar nicht die Anziehungskraft der Galaxien zueinander ausreichen, um diese Geschwindigkeit zu kompensieren.
Mhm.
Und damals hat er dann schon die Idee postuliert von einer Materie, die wir nicht sehen können, die das alles zusammenhält. Und der hat es dann auch dunkle Materie genannt. Weil was diese Galaxienhaufen zusammenhält, ist Gravitation. Also Gravitationskraft ist ja die Kraft, die uns auf der Erde hält, dass wir nicht ins Weltall fliegen. Aber auch Gravitation wirken auch andere Himmelskörper aufeinander aus oder auch andere Körper aufeinander. Aber die ist halt bei kleinen Objekten sehr, sehr, sehr klein. Aber bei so riesigen Galaxien, die ziehen sich eben an und bilden dann so ein Cluster, also so ein Haufen.
So eine Ansammlung.
So eine Ansammlung. Und die Gravitation zieht eben diese Galaxien dahin. Aber wenn die Geschwindigkeit, diese Drehgeschwindigkeit so schnell ist, dass es gibt dann natürlich einen Punkt, wo die dann nicht mehr ausreicht, um die Galaxien festzuhalten. Genau.
Nennt man das Fliehkraft?
Das nennt man Fliehkraft, genau. Und natürlich, wie das so manchmal war bei solchen großen Entdeckungen, die erstmal so eine Person gemacht hat, das wurde erstmal gar nicht ernst genommen.
Ja.
Bis dann in den so 1960er, 70er Jahren die Astronomin Vera Rubin kam und auch Galaxien beobachtet hat, aber sie hat einzelne Galaxien beobachtet, sogenannte Spiralgalaxien. Das sind diese Galaxien, wo so diese Spiralarme sozusagen rausgehen. Also die Milchstraße ist auch eine Spiralgalaxie zum Beispiel.
Okay.
Und die hat sich genauso ähnlich angeguckt, wie Fritz Zwicky sich den Galaxienhaufen angeschaut hat. Sie hat sich in die Spiralgalaxie angeschaut und hat untersucht, wie schnell sich die Sterne in der Galaxie ums Zentrum drehen.
Mhm.
Also diesmal geht es nicht um die Galaxienbewegung, sondern um Sternbewegung. Also so wie unsere Sonne zum Beispiel. Und hat sich vor allen Dingen den Zusammenhang angeschaut zwischen der Geschwindigkeit vom Stern und der Entfernung des Sterns vom Galaxienzentrum. Weil das Galaxienzentrum, da sitzt die meiste Masse und da ist die Anziehungs-, also dahin werden die Sterne angezogen.
Mhm.
Wen das interessiert, wie sowas gemessen wird, wie so eine Geschwindigkeit gemessen wird, da möchte ich auf unsere Exoplanetenfolge verweisen, weil da haben wir schon über diese Methode der Spektroskopie gesprochen und damit kann man eben Geschwindigkeit von Sternen relativ genau bestimmen. Und die Erwartung war eben, dass die Sterne außen langsamer sind, weil da eben auch weniger Gravitationskraft ist und innen die Sterne schneller sich rotieren. Aber dem war nicht so. die Sterne außen waren fast gleich schnell wie die in der Mitte.
Ah, okay.
Und das heißt mal wieder was, was gar nicht zusammengepasst hat mit der Gravitationskraft, die wir so kennen.
Mhm.
Das ist auch wieder, also die Fliehkraft nach außen und die Gravitation nach innen, die müssen sich eigentlich ausgleichen, sonst reißt die, also wenn die Fliehkraft zu schnell wird, dann reißt die Galaxie auseinander.
Das, was wir vom Kettenkarussell oder vom Karussell kennen, je schneller, desto weiter fliegt man weg vom Zentrum.
Genau.
Und irgendwann fliegt man raus. Und weil das nicht passiert, muss irgendwas dieses Karussell zusammenhalten.
Genau, und das ist eigentlich die Gravitation. Wenn die Gravitation zu stark ist, so als anderes Extrem, dann kollabiert alles. Also dann
fliegt alles so in den Kern sozusagen.
Fliegt alles nach innen.
Zentrum.
Genau. Und eigentlich gleichen sich die Fliehkraft und die Gravitation aus. Das ist so eigentlich unsere Idee, aber so war es nicht. Die Fliehkraft war viel größer, als es eigentlich sein dürfte. Genauso wie das, was Fritz Zwicky eben beobachtet hat. Und da denkt man sich, okay, wie kann es denn sein, dass diese Galaxie jetzt nicht auseinanderfliegt, sondern dass diese Galaxie zusammenhält, obwohl die Gravitation nicht ausreicht, um das zu machen. Und da war dann eben auch die Idee, es gibt irgendwie eine Form von Materie, die eine Gravitationskraft auslöst, also die irgendwie eine Anziehung auslöst auf die Sterne. Aber diese Materie können wir nicht sehen.
Mhm.
Die steuert aber die Masse zum System bei und hält alles zusammen.
Mhm.
Und ich finde es schon ziemlich beeindruckend. Also erstmal finde ich es super krass, dass es eine Frau war.
Voll.
Finde ich cool. Und dass sie sich so getraut hat, sowas zu postulieren, was vorher im Jahre 1933 eher so auf Abneigung gestoßen ist.
Mhm.
Ja, hättest du dich sowas getraut, Jan?
Das kann ich nicht so gut beurteilen. Also würde mir wünschen, dass Leute das immer machen. Ich kann aber auch gut verstehen, dass man sich das nicht traut, weil da hängt ja dann schon auch dein wissenschaftlicher Ruf dran.
Mhm.
Also da bräuchte ich schon eine extreme, extrem starke Überzeugung davon, dass ich richtig liege, dass ich mich das traue.
Also ich finde, sie hat ja über Jahre so Messungen gemacht und die ausgewertet und sie hat sich bestimmt mehrere Male gefragt, so okay, sind meine Messmethoden richtig? Aber das finde ich halt das Coole an Physik, so, das ist halt die Messung. Und wenn du alle Sachen ausgemerzt hast, die Fehler beisteuern können, dann ist es halt die Realität, die deine Messung widerspiegelt.
Ja.
Das finde ich halt cool.
Man kann es dann nur schwer leugnen. Man kann es dann nachrechnen. Andere können es dann nachrechnen, dann werden die merken, ah ja, okay,
genau,
ist was dran. Also nur weil man erkennt, dass irgendeine Gleichung nicht aufgeht, ohne eine unbekannte Größe, die man nicht beobachten kann, heißt das doch noch lange nicht, dass es dann genau diese ist, oder?
Also, nee, genau. Also es gibt ja auch Leute, da kommen wir ganz am Ende zu, noch mal ganz kurz. Also es gibt ja auch andere Erklärungsmöglichkeiten für diese Phänomene, die nicht dunkle Materie sind.
Mhm.
Aber jetzt nur mal so als Idee, wenn es diese dunkle Materie gäbe, sagen wir mal, die gibt es, wovon, also was viele Leute ja glauben in der Physik, dann kann man sich das so vorstellen, wie, also wir hatten ja unser Kettenkarussell und die Fliehkraft ist so stark, dass die Sitze vom Kettenkarussell eigentlich so nach außen fliegen müssten und nicht in der Galaxie bleiben. Aber dann kann sich die dunkle Materie so vorstellen wie Schnüre, die so zwischen den Stühlen sind, die sozusagen eine Extragravitation machen. Und die können wir aber nicht sehen, aber die sorgen halt dafür, also wenn wir jetzt so Schnüre hätten, die zwischen den Stühlen wäre, da könnte sich das Karussell ja noch viel schneller drehen, ohne dass die Stühle nach außen wegfliegen.
Mhm. Weil sie nochmal extra befestigt sind.
Genau, weil sie nochmal extra befestigt sind, nochmal eine extra Gravitation sozusagen haben. In dem Fall keine Gravitation, aber genau, irgendwas, was sie festhält.
Mhm.
Und die Idee, die dann so entwickelt wurde und die auch immer noch so die Hauptidee ist, wie das funktioniert, ist, dass Spiralgalaxien sich in einer Wolke aus dunkler Materie befinden, die eben dann diese Gravitation beisteuert. Also das betrifft uns ja auch, weil wir auch in einer Spiralgalaxie leben. Also wir haben auch hier dunkle Materie um uns rum. Also die ist die ganze Zeit um uns rum, dunkle Materie. Aber wir können sie halt nicht sehen. Es gibt natürlich noch andere Effekte, die darauf hinweisen, dass es dunkle Materie gibt. Also es gibt zum Beispiel den Gravitationslinseneffekt, das will ich nur ganz, ganz, ganz kurz sagen. Da sieht man eben, dass Sterne, die sehr weit entfernt sind, dass deren Licht uns irgendwie auf eine Art und Weise erreicht, die so leicht verformt ist, was darauf hinweist, dass es irgendwie eine Masse gibt, an der sich dieses Licht beugt. Also wie eine die Gravitationskraft wirkt wie so eine Linse für das Licht.
Mhm. Und also sie geht nicht einfach nur durch nichts durch, sondern sie muss irgendwas sein, was das Licht verzerrt sozusagen.
Genau. Mhm. Das ist zum Beispiel ein weiterer Punkt.
Körper oder eine unsichtbare Masse oder irgendwas, was da ist.
Mhm. Genau, also es gibt auch noch andere Puzzleteile, die darauf hinweisen, dass es dunkle Materie gibt. Und es gibt viele Messungen natürlich, so wie die von Vera Rubin, von verschiedenen Galaxien, Galaxienhaufen und Sternen, die durch die Gravitationslinseneffekte verzerrt werden. Und diese und andere Messungen deuten darauf hin, dass wir 85% dunkle Materie in unserem Universum haben. Wow, und nur 15% in Anführungszeichen normale Materie.
Das ist wirklich krass, ja, vom Verhältnis her auf jeden Fall. Heftig.
Genau, und jetzt natürlich die Frage, wo ist denn diese Materie und wie finden wir das Zeug?
Ja.
Jetzt haben wir schon gesagt, wir rotieren ja mit unserem Sonnensystem. Wir sind ja so ein bisschen an einem Seitenarm von der Milchstraße. Also wir sind ja jetzt nicht das Zentrum der Galaxie, sondern wir sind so außen.
Ja.
Und unsere Galaxie rotiert ja auch und dadurch rotiert auch unser Sonnensystem mit dieser Galaxie. Und stellen wir uns jetzt vor, wir sind in so einer Wolke aus dunkler Materie, dann bedeutet das ja auch, dass wir die ganze Zeit durch dunkle Materie Teilchen durchfliegen.
Gehen die Leute jetzt wirklich davon aus, dass es die bekannten Formen von Materie gibt, also die bekannte Materie, Protonen, Elektronen, Neutronen, meinetwegen dann noch Quarks im kleineren, wenn es mal noch kleiner geht. So, das gibt's. Und alles, was wir nicht beobachten können, das ist dann alles dunkle Materie. Also das, ich habe ja überhaupt keine Ahnung, aber das klingt für mich so ein bisschen, also wenn 85% dann noch unbekannt sind des Universums, wieso sollte man denn dann ein weiteres Teilchen finden und das ist dann einfach die dunkle Materie und der Rest, diese 85%, die bestehen dann zu 100% aus diesen Teilchen.
Ja, nee, es gibt verschiedene dunkle Materie-Teilchen. Also man stellt sich vor, das ist irgendeine Art von Strahlung, also irgendwelche Teilchen, die so durch die Gegend fliegen und die sollen irgendwie ja mit unserer normalen Materie interagieren, auf irgendeine Art und Weise. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel, dass die sich mit Kristallen, also mit Atomen in Kristallen stoßen und dass der Kristall wird dann kurzzeitig warm. Dass die irgendwie einen Energieshift machen in einem Atom, dass man das irgendwie beobachten kann. Aber all diese Effekte sind ja so klein, die müssen ja so klein sein, weil wir die ja noch nie gesehen haben, dass wahrscheinlich alles andere, was wir so im Universum haben an Strahlung, wir haben ja so genannt diese kosmische Strahlung, die von der Sonne kommt, das ist alles viel stärker als das, was wir von den dunklen Materie erwarten. Das heißt, diese ganzen Experimente, die werden typischerweise in Untergrundlaboren gemacht.
Ah, okay. Ja. Voll interessant. Ich habe jetzt gerade gedacht, ob man vielleicht an einen Ort müsste, wo es mit größerer Wahrscheinlichkeit viel dunkle Materie gibt und dann irgendwie.
Ja.
So, aber das ist vielleicht auch Quatsch, weil ist es. Ja, nee.
Ja, das ist eigentlich eine gute. Das ist eigentlich eine gute Idee, weil zum Beispiel bei kosmischer Strahlung, da wissen wir, dass die eben mit unserer Luft interagiert, mit unserer Atmosphäre. Und wenn man sich die anschauen will, dann muss man halt hochgehen. Also da muss man hingehen, wo nicht so viel Atmosphäre ist.
Ja.
Bei dunkler Materie ist ja das Praktische, dass die ja fast mit nichts interagiert. Und deswegen kann man ja überall hingehen, weil die wird ja durch nichts, in Anführungszeichen, gebremst sozusagen. So kann man sich das vorstellen. So stelle ich mir das vor. Und ich frage mich dann immer, also das sind auch viele Leute, die da so skeptisch sind bei dunkler Materie, denken sich so, boah, jetzt haben die diese ganzen Maschinen gebaut und so und immer noch finden die nichts. Also es gibt bislang nichts. Aber dann habe ich gestern so ein bisschen drüber nachgedacht, dass es diese Situation auch schon gab mit zum Beispiel Gravitationswellen, haben wir auch ewig nicht gesehen. Und jetzt mit LIGO, also mit diesem Experiment in den USA, haben wir eben Gravitationswellen hörbar gemacht oder entdeckt.
Was ist das sozusagen denn? Was sind das denn, Gravitationswellen? Und was ist LIGO?
Also LIGO ist ein ganz großes Interferometer sozusagen. Interferometer war irgendwas, was so Licht in zwei Wege aufteilt und dann die beiden Wege zusammenführt und dann vergleicht. Und eine Gravitationswelle, boah, jetzt muss ich richtig aufpassen, aber eine Gravitationswelle entsteht zum Beispiel, wenn zwei Sterne ineinander reinfallen oder ein schwarzes Loch entsteht, also irgendwas, große Masse irgendwie miteinander interagieren. Mhm. Und das ist ein Postulat gewesen von Albert Einstein, der gesagt hat, das muss es geben, aber man hat das noch nie beobachtet. Mhm. Und im LIGO, also das ist auch unter der Erde, um eben von anderen Wellen, Erschütterungen und so weiter isoliert zu sein, mhm. gibt es eben ein Interferometer, also zwei von solchen Armen. Da wird ein Laser reingeschickt auf beide Arme sozusagen. Mhm. Und an beiden Armenenden ist ein Spiegel. Mhm. Und der wirft das dann wieder zurück. Und dann kannst du immer sehen, ah, okay, jetzt kommen beide Laser, kommen nach genau der gleichen Strecke wieder an mhm. bei dem Detektor. Aber wenn jetzt eine Gravitationswelle eintrifft und die trifft nur auf einen Spiegel,
ja.
dann verzerrt die den Spiegel.
Mhm. Dann kommt das zu einer leicht anderen Zeit.
Genau, kommt zu einer leicht anderen Zeit. Und so wurde eben Gravitationswellen entdeckt.
Okay.
Und auch das Higgs-Teilchen zum Beispiel haben wir auch entdeckt. Also solche Situationen kennen wir schon. Und tatsächlich am CERN wird auch versucht, dunkle Materie herzustellen. Einfach indem man einfach wieder Sachen aufeinander schießt und mal schaut, ob dann dunkle Materie rauskommt.
Okay.
Bei hoher Energie, aber bislang ist das auch noch nicht passiert. Aber who knows? Also wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass das eine gute Beschreibung ist für die Phänomene, die wir sehen. Mhm. Und es würde zu unserer Theorie passen. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass das klappt. Aber wir wissen es nicht. Und ich will noch einmal ganz kurz zum Abschluss sagen, dass es auch Alternativen natürlich gibt. Also es gibt auch Leute, die sich andere Konstrukte überlegt haben, die dieses Phänomen erklären. Da will ich eigentlich nur eins kurz nennen, das nennt sich MOND, M-O-N-D. Das ist Modified Newton Dynamics, also sowas wie, kann man so übersetzen wie modifizierte Gravitation. Das ist einfach die Gravitation, die wir durch Newton, also Newton kennt man, Apfel auf dem Kopf, Newton hat ja die Gravitation entdeckt.
Newton. Unser Newton. Nicht zu verwechseln mit Jimmy Neutron.
Dass da die Gravitation, die wir, also das, was wir jetzt glauben, wie die Gravitation beschrieben wird, dass eben diese Formel oder dieses Konzept nicht ganz stimmt, sondern dass es da Modifikationen geben muss.
Und okay.
Das ist auch eine Möglichkeit, die ist nicht so beliebt wie die dunkle Materie. Also die meisten PhysikerInnen und WissenschaftlerInnen glauben an die dunkle Materie. Aber ich wollte es nur mal kurz sagen, dass das auch eine Möglichkeit sein könnte.
Also da ist, bei dieser Mond-Idee ist so, dass man sich einfach verrechnet bei der Gravitation. Also die Gravitation ist unter bestimmten Umständen einfach größer, als man denkt.
Genau, genau. Also die müsste ja größer sein.
Das finde ich total plausibel. Also keine Ahnung.
Jan joint jetzt so eine Chatgruppe für so Leute, die nicht an dunkle Materie glauben.
Naja, ich habe gar keine Ahnung, aber das, ich meine, man schließt ja die Gravitation, die wird ja berechnet, ne?
Ja.
Hast du irgendwie so eine Rechnung und dann kannst du für bestimmte Situationen die Gravitation ausrechnen.
Ja. Und es hängt ab von dem Abstand von den Objekten und der Masse. Also ein schweres Objekt hat eine größere Gravitationskraft und je näher ich dem Objekt komme, desto größer wird die Gravitationsanziehung.
Okay. Und die Mondtheorie sagt, da haben wir uns halt einfach ein bisschen verrechnet.
Ja, aber die Mondtheorie kann, glaube ich, auch nicht alle Phänomene erklären.
Okay. Ich gehe trotzdem mal in so eine Chatgruppe.
Ja, mach
mal. Gleich mal bei Telegram. Also ich gucke, wenn ich mein Handy wieder habe, gucke ich nach der Telegram-Gruppe.
Erste, was du machst. Alter, was denkst du, wie viele Nachrichten hast du auf dem Handy, wenn du es wieder aufmachst? So anders. Ab wann wärst du enttäuscht?
Wenn ich es eine Woche nicht hätte, so? Meinst du so WhatsApp und so? Oder
WhatsApp
meinst du
jetzt, jetzt.
WhatsApp. Also unter 20 wäre ich schon richtig enttäuscht.
Ja, okay, da wäre ich auch enttäuscht, okay.
Ich schreibe gar nicht mit so wahnsinnig vielen, glaube ich.
Ich habe so einen
Kern von vielleicht 8, 9, 10 Leuten, mit denen ich wirklich viel schreibe. Also deswegen, vielleicht ist 20 gar nicht so unwahrscheinlich.
Ja, also das war so ein kleiner Overview, so ein kleiner Überblick über, warum sage ich das eigentlich auf Englisch, weil ich es auf Deutsch sagen kann. Ich habe echt ein Problem, Jan,
Nee, du hast halt einen amerikanischen Mann.
Ich habe schon vorher so geredet.
Okay, dann hast du ein Problem.
Ja. Wir reden ja nicht Englisch miteinander, Mann und ich.
Das stimmt. Aber du hast ein sehr gutes Englisch.
Dankeschön. Jetzt kam das Lob mal von der anderen Seite.
Ja, ich kann dich auch nochmal loben. Vielen, vielen Dank für diesen Exkurs.
Ja, sehr gerne.
Das war total interessant. Ich finde es auch schön, dass wir es nicht, wir haben es nicht so, ich finde wir haben, oder du vor allem, ich habe ja nur dumme Sprüche dazu gebracht, aber du hast es nicht so reißerisch dargestellt, wie man das bestimmt auch machen kann.
Die dunkle Bedrohung, die wir nicht sehen können, oder was?
Ich weiß nicht, irgendwie das, also wir, du hast es ja einfach, du hast ja gesagt, es gibt halt dieses Phänomen, man kann es irgendwie nicht ganz genau erklären, es gibt diese Theorie, viele glauben daran, dass das irgendwann entdeckt wird und es gibt noch andere Theorien und das fand ich total gut.
Ja, super, dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank dafür.
Kleine Mitarbeiter im Gespräch hier.
Ja.
Ganz kurz, Jan, dann noch zum Abschluss, glaubst du, wir werden das noch erleben, dass dunkle Materie entdeckt wird?
Ja.
Ich glaub's auch.
Ja, ich glaube, ich krieg's dann von dir mit.
Nächste Podcast-Folge.
Ich glaube, du sagst dann so, hast du das mitgekriegt? Ich so, oh nee, was denn?
Ja, geil.
Ja, super. Ja, nee, ich glaube ja. Ich glaube ja, ich lege mich fest. Ich glaube ja. Letztes Mal bei den Außerirdischen habe ich gesagt, ich glaube, dass es welche gibt. Ich glaube aber nicht, dass wir sie entdecken werden.
Da warst du pessimistisch.
Hier sage ich, yes.
Klasse.
Ja, euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ganz, ganz wichtig, gebt uns gerne auch eine Sternebewertung. Das ist für uns super hilfreich. Das pusht den Algorithmus und freut uns natürlich persönlich auch total. Schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, von unserem Podcast, aber auch von uns beiden, von Lisa und von mir. Das findet ihr alles in den Shownotes. Und ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback da lassen wollt, dann schreibt uns gerne in den Kommentaren. Da würden wir uns freuen. Vielen Dank, Lisa, und tschüssi.
Ciao.